Ihr wisst, dass ich letzte Woche, ihr, die ihr hier wart, über Römer 9 gesprochen habe, über dieses schwierige Kapitel von der Erwählung. Und da ich heute jetzt nochmal dran bin, möchte ich gerne da nochmal weitermachen und heute Morgen die Kapitel Römer 9 bis 11 im Überblick behandeln. Aber jetzt lesen wir nicht die drei Kapitel, sonst ist nämlich die Predigtzeit vorüber, sondern ich möchte gerne Hesekiel 37 mit euch lesen. Das ist nämlich der Schlüssel zum Verständnis von Römer 9 bis 11. Hesekiel ist im Alten Testament. Hesekiel 37, ich lese die Verse 1 bis 14. Das ist die sogenannte Vision von den Totengebeinen. Das kann ich euch jetzt nicht ersparen, dieses Bild. Die Hand des Herrn kam über mich, schreibt Hesekiel, und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine, also Skelette ist gemeint. Und er führte mich ringsum herum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte: Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen: Ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah und siehe, es standen Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie, oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage dem Odem, und weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem: So spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Soweit. Wenn wir uns die fast 4000-jährige Geschichte Israels anschauen, ist es eine Geschichte voller Leid und voller Verfolgung. So ganz grob den Heilsplan Gottes mit seinen Zeitaltern und Haushaltungen an die Wand geworfen. Und da seht ihr, dass Gott von Ewigkeit her einen Plan hat mit dieser Welt. Und da ist hineingebettet die Geschichte des Volkes Israel. Die ersten Haushaltungen war eben Paradies und dann nach dem Sündenfall die Zeit des Gewissens und die Zeit der Verwaltung. Und dann mit Abraham im Grunde begann die Geschichte Israels mit Isaak, mit Jakob und die 12 Stämme. Und dann gab Gott Mose am Berg Sinai das Gesetz. Und wir haben eine lange Zeit des Gesetzes, 1500 Jahre grob des Gesetzes. Und dann sind wir jetzt hier in der Zeit der Gnade, in der Zeit der Gemeinde. Israel ist zurzeit an die Seite gesetzt, heilsgeschichtlich, aber Gott wird sich dieses Volkes wieder annehmen. Israel hat noch eine Zukunft und es wird 1000 Jahre mit Israel im Mittelpunkt des Handelns Gottes hier auf dieser Erde geben, im sogenannten Reich der 1000 Jahre, Millennium, 1000-jährigen Reich hier auf dieser Erde. Das ganz grob, dass wir einordnen können, was ich jetzt im Folgenden gerne ausführen möchte. Warum war die Geschichte Israels von Anfang an bis heute eine Geschichte von Leid und Verfolgung? Warum wurden die Juden immer abgelehnt? Warum Antijudaismus in dieser Welt? Wir sprechen oft von Antisemitismus, das ist so ungenau. Semiten sind nämlich nicht nur Juden, sondern auch die arabischen Völker sind Semiten, semitische Völker. Und Antisemitismus ist ungenau. Niemand ist gegen die Saudi-Araber, niemand ist gegen die Syrer, aber gegen die Juden, das sind fast alle. Antijudaismus ist genauer als wie Antisemitismus. Und ich habe es eben angedeutet, die Geschichte Israels begann im Grunde in 1. Mose 12. Und wenn ihr das mal ganz kurz mit mir aufschlagt, dann sehen wir hier schon, wie von Anfang an durch die Erwählung Israels Fremdkörperschaft entstand und somit Ablehnung von den anderen Völkern. 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh heraus, und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und jetzt kommt dieser Vers: Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. An Israel vollzieht sich eine gewisse Scheidung. Die, die zu Israel stehen, die werden gesegnet, und die Israel ablehnen und diesem Volk fluchen, die ziehen auch den Fluch Gottes auf sich. Israel ist erwählt heraus aus den Völkern. Und wer erwählt ist, wird automatisch zu einem Fremdkörper in dieser Welt. Was macht unser Auge, wenn ein Fremdkörper hineinkommt? Ganz einfach, es tränt, es schwemmt den Fremdkörper aus, es tränt und tränt stundenlang, bis dieses Staubkörnchen oder ein kleines Insekt rausgeschwemmt ist. Was macht die Welt, wenn Fremdkörper da sind? Sie tränt und schwemmt diese Fremdkörper aus. Fremdkörper will man loswerden. Und Israel, das Volk Israel, ist ein Fremdkörper in dieser Welt unter den Nationen, weil Gott dieses Volk herauserwählt hat. Ein Fremdkörper. Aber es ist ein Wunder. Es gibt in dieser Welt zwei erwählte Völker. Das Volk Israel und die Gemeinde. Ein Volk herauserwählt aus allen Völkern. Und beide erwählte Körperschaften sind Fremdkörper in dieser Welt. Beide werden abgelehnt, beide werden verfolgt. Aber beide haben von Gott die Verheißung, dass sie nicht untergehen werden. Gott sagt über sein Volk Israel: Wer dieses Volk antastet, der tastet seinen Augapfel an. Und er sagt über die Gemeinde Jesu, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Beide erwählte Körperschaften sind Fremdkörper, werden verfolgt, werden abgelehnt, aber haben die Verheißung Gottes, dass sie nicht vernichtet werden können. Und so haben wir in Römer Kapitel 9 letztes Mal gesehen, dass Israel als Volk erwählt worden war. Wir haben gesehen, dass es hier nicht um die Erwählung einzelner Christen geht, sondern um die Erwählung Israels als heilsgeschichtliches Bundesvolk Gottes im Alten Testament. Und Israel wurde zur Verherrlichung Gottes und zum Dienst für Gott erwählt. Gott sagte zu Mose: Lass mein Volk ziehen, damit es mir diene in der Wüste. Es war zum Dienst erwählt. Erwählung hat nie einen Selbstzweck. Und Gottes Erwählung soll immer demütig machen. Wenn Gott irgendjemand erwählt, ein Volk, eine Körperschaft oder auch einen Einzelnen, dann soll diese Erwählung ihn demütig machen. Als Gott David erwählt hatte, König von Israel zu sein, den Hirtenjungen von den Feldern in Bethlehem weggenommen hatte, und er war von Samuel zum König gesalbt worden. Und dann wurde er eines Tages auch König. Und dann brachte er die Bundeslade zurück von den Philistern und tanzte nur mit einem Lederschurz begleitet vor der Bundeslade her. Und dann stand seine Frau Michal im Haus und sah ihn da tanzen und verachtete ihn in ihrem Herzen und dachte: Mensch, das ist der König von Israel, und wie springt denn der daher wie die losen Leute, wie so ganz ordinäres Volk? Und hinterher sagte sie es ihm, als er zurückkam, und dann antwortete ihr David, steht in 2. Samuel 6: Michal, du hast was nicht kapiert. Ich will noch demütiger werden in meinen Augen. Gott hat mich von den Feldern genommen und hat mich aus seiner souveränen Gnade zum König werden lassen. Und das macht mich nicht stolz. Im Gegenteil, das macht mich demütig. Und ich will noch demütiger werden. Da sehen wir, souveräne Erwählung Gottes soll demütig machen. Aber Israel hat das nicht begriffen gehabt. Israel hat nicht begriffen, dass Gott dieses Volk nicht erwählt hat, weil es so ein großartiges Volk war, weil es einmal so viele Nobelpreisträger hervorbringen würde, sondern Gott hatte dieses Volk erwählt, 5. Mose 7 steht es, weil es das Kleinste unter den Völkern war und das Schwächste und das Unscheinbarste. Gott hätte doch die Babylonier erwählen können, die Assyrer, die Römer, die Griechen, die Deutschen, die Amerikaner, irgendein Volk, die Russen. Aber Gott hat dieses kleine, unscheinbare Völkchen da am Mittelmeer erwählt. Und das sollte sie nicht stolz machen, sondern demütig. Aber Israel wurde stolz auf seine Erwählung. Und stolze Völker und stolze Menschen, die werden abgelehnt. Das ist bis heute so. Stolze Völker haben es sehr schwer. Es gibt stolze Völker, und die werden von den anderen nicht gerne gesehen, die werden abgelehnt. Und es gibt stolze Menschen, in deren Gegenwart fühlt man sich nicht wohl. Die lehnt man eher ab. Aber demütige Menschen, die nicht eingebildet sind, in deren Gegenwart fühlt man sich wohl. Das ist immer so. Stolz bewirkt Ablehnung. Und Demut bewirkt, dass man sich wohlfühlt. Israel wurde stolz auf seine Erwählung, und so musste Gott sie demütigen. Sie mussten in die babylonische Gefangenschaft, sie wurden weggeführt durch Nebukadnezar. Und das war genau die Zeit, in der der Prophet Hesekiel wirkte. Und er sah die Wegführung, und er sah, wie nun Israel in Babylon in Gefangenschaft ist und wie in dem Land Israel alles brach lag. Er sah das Totenfeld, das wir eben in der Vision anfangs gelesen haben. Er sah ein Totenfeld, lauter Skelette nur noch, das Volk Israel tot. Völkisch gesehen aufgehört zu existieren, nicht mehr in seinem Land, weggeführt in die babylonische Gefangenschaft. Er sieht ein leeres Land, ein Totenfeld. Aber die Juden kamen zurück. Sie bauten den Altar unter Esra, Zerubabel, sie bauten den Tempel, sie bauten die Mauer unter Nehemia. Doch das war nur äußerlich. Sie suchten dann einen Weg, nachdem sie erlebt hatten, dass Gott ihren Ungehorsam gestraft hatte, dass er sie in Gefangenschaft hat wegführen lassen. Das sollte ihnen nicht noch einmal passieren. Und sie wussten, der Grund war ihr Ungehorsam gegenüber dem Gesetz, gegenüber Gottes Geboten. Und dann suchten sie einen Weg, ein erneutes Übertreten des Gesetzes zu verhindern. Und so entstand einige Jahrhunderte vor Christus die Schule der Soferim. Und diese Soferim, das heißt auf Deutsch die Weisen, die Gelehrten, die entwickelten ein System, um das Brechen des Gesetzes zu verhindern. Sie bauten um die 613 Einzelgebote des mosaischen Gesetzes einen Zaun von weiteren Gesetzen. Ihr Gedanke war nämlich der, ein Jude könnte die äußeren Gesetze dieses Zaunes brechen, aber das würde ihn dann hindern, noch weiter zu gehen und die eigentlichen Gesetze Moses zu brechen. Das war ein gut gemeinter Ansatz. Wir wollen diese Haltung nicht verachten. Die Motivation stimmte, aber der Weg war falsch. Denn das Ganze bekam eine Eigendynamik. Erst kamen die Sopherim mit ihren zusätzlichen Gesetzen, dann kamen eine weitere Gruppe, die Tanaim, Tana heißt Lehrer, mit ihren zusätzlichen Gesetzen. Es könnten ja doch noch irgendwo Löcher im Zaun sein. Und dann kamen am Ende die Amoraim und ergänzten auch noch weitere Gesetze. Und so entstand die jüdische Tradition. Wir haben das mal durchgenommen. Ich habe das hier nochmal zusammengeschrieben, weil man sich das so schnell ja gar nicht merken kann. Was die Sopherim und die Tanaim zusammengestellt haben, das wird Mishnah genannt. Das sind circa 1500 Seiten, original auf Hebräisch geschrieben, die Mishnah. Zu dem mosaischen Gesetz, zu dem, was Mose gegeben hatte, zu den 613 Gebote, noch 1500 Seiten Ausführungsbestimmungen hinzugefügt. Und das galt bei den Juden, das mussten sie halten. Und die Rabbiner, die studierten die Mishnah und die waren Experten und die erklärten jedem Juden, was er zu tun hatte und wie er die Dill und Minze und Kümmel verzehnten muss und all diese Sachen. Das stand alles in der Mishnah. Und was die Amoraim zusammengestellt hatten, das nennt man die Gemora. Sie ist aramäisch geschrieben, im heutigen Syrisch, ja, der Heimatsprache von unsere Muna, und die ist so umfangreich wie die Encyclopaedia Britannica, also ein Riesenwerk, was die Amoraim in Jahrhunderten bis ins 16. Jahrhundert zusammengestellt haben, diese Gemora. Und beides zusammen nennt man den Talmud. Das habt ihr schon gehört. Das ist eine dicke jüdische Auslegungsreihe, ja, der Talmud. Und das ist alles ergänzt worden zum Alten Testament, mit dem Anliegen, mit dem echten Anliegen, damit kein Jude mehr das eigentliche Gesetz bricht. Das war das Anliegen. Im Blick auf die Gemora brauchen wir uns nicht kümmern, sie wurde erst nach Christus geschrieben, nach dem Neuen Testament. Aber die Gesetze der Mishnah spielen eine erhebliche Rolle. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die kamen ja ständig zu Jesus mit den väterlichen Überlieferungen. Bei Luther heißt das Aufsätze der Ältesten. Und sie erwarteten, dass sich Jesus mit seinen Jüngern an die Mishnah-Gesetze hielt. Aber Jesus tat es nicht. Unser Herr hielt sich ausschließlich an das Gesetz, das Gott am Sinai gegeben hatte. Und die Pharisäer verbissen sich immer mehr im vermeintlichen Halten der Mishnah mit ihren 1500 zusätzlichen Gesetzen und versklavten das Volk. Der Herr Jesus durchschaute diese Heuchelei. Ihr müsst wissen, Gesetzlichkeit und Heuchelei liegen immer ganz dicht beieinander. Der gesetzliche Mensch will erfüllen und er kann es doch nicht. Und die Folge ist oft Heuchelei. Man spielt vor anderen eine fromme Rolle. Und jetzt wollen wir einmal lesen, was hier in Römer 9, Vers 30 bis 10, 4 steht. Römer 9, Vers 30. Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben? Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, seht ihr es hier, wie sie nachgestrebt haben, dem Gesetz der Gerechtigkeit. Sie wollten vor Gott gerecht werden durch das Halten dieser vielen Dinge. Israel, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Und so haben sie sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Eifer für Gott, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten in Christus und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Versteht ihr, was da passiert ist in Israel? Sie waren stolz auf ihre Erwählung. Sie dachten, na gut, einmal ist es daneben gegangen, wir mussten in die Gefangenschaft, aber das passiert uns jetzt nicht mehr. Wir haben um die Gebote Schutzzäune gebaut und damit halten wir jetzt das Gesetz. Und sie haben so ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet. Und die Gerechtigkeit, die Gott in Christus geschaffen hat, nicht erkannt. Sie sagten damit, wir sind recht und lehnten das stellvertretende Opfer Jesu ab. Darf ich an der Stelle mal die Frage in den Raum stellen, ob vielleicht auch jemand unter uns ist, der im Grunde noch den falschen Weg Israels geht, der sagt, ich bin recht und ich halte doch die Gebote und ich will mir doch nicht zu Schulden kommen lassen und ich kann doch mit meinem Leben vor Gott bestehen, dann sind wir noch auf diesem Weg Israels und richten unsere eigene Gerechtigkeit auf, die vor Gott nicht zählt, die Gott nicht anerkennen kann, denn die Folge ist immer, dass wir Christus und sein stellvertretendes Opfer gering achten oder gar ablehnen. Weil Israel diesen Weg ging, kam ein zweites Totenfeld in ihre Geschichte. Zum zweiten Mal ein Totenfeld. Sie lehnten Christus ab. 40 Jahre später kam Titus, der römische Feldherr, spätere Kaiser, zerstörte Jerusalem. Es ging noch einige Jahrzehnte. Im Jahr 132 nach Christus kam es zum sogenannten Bar Kochba-Aufstand. Der wurde innerhalb von 3 Jahren niedergeschlagen. 135 nach Christus schlug Kaiser Hadrian diesen Aufstand nieder und verstreute das ganze Volk Israel in die gesamte damalige bekannte Welt, über das gesamte Römische Reich. Im Jahr 135 mussten die Juden alle an den Hafen Caesarea, wurden auf Schiffe deportiert in die ganze Welt. Es gibt Zeugnisse, dass im Jahr 135 Juden in Trier an der Mosel angekommen sind. Das gehörte zum, bis dahin ging das Römische Reich, Treverum, Trier. Dort sind Juden angekommen, deportiert aus Israel. Und dann hat der Kaiser Hadrian noch eins draufgesetzt, als das Land wieder leer war von Juden. Totenfeld, hat er seine Gelehrten beauftragt, sie sollten herausfinden, was waren in der Geschichte die größten Feinde Israels. Und die haben das schnell herausgefunden, das waren die Philister. Die Philister haben nämlich ein paar Mal Israel an den Rand der Existenz gebracht. Und dann hat Hadrian zum Spott noch eins draufgesetzt und hat dieses leere Land, das früher Israel hieß, Philistäa genannt. Philistäa heißt heute Palästina, sind dieselben hebräischen Buchstaben, nur anders ausgesprochen. Philistäa, Palästina heißt Philisterland. Zum Spott wurde das Land jetzt nicht mehr Israel genannt, sondern Philisterland, Palästina. Darum bitte ich euch, gebraucht nicht diesen Namen Palästina. Ist ein Spottname, heißt Philisterland. Es ist nicht Palästina, es ist das Land Israel. Und jetzt müsst ihr wissen, jahrhundertelang war kein Jude mehr in diesem Land Israel, von 135 an. Es war ihnen sogar bei Todesstrafe verboten, den Boden Israel zu betreten. Jahrhundertelang waren dort Türken und später Engländer und alle möglichen Völker, aber keine Juden mehr. Verstreut über die ganze Welt, über 1800 Jahre lang. Und während dieser 1800 Jahre haben die Juden ungeheuer viel erdulden müssen. In dieser Zeit, das war ihre schlimmste Zeit. Und ich habe euch hier mal auf die Folie geschrieben, es gibt 3 Arten von Antijudaismus in der Geschichte. Zunächst war hauptsächlich religiöser Antijudaismus an der Tagesordnung. Als im 4. Jahrhundert unter Konstantin die römisch-katholische Staatskirche entstand, wurden die Juden faktisch ausgeschlossen aus der abendländischen Kulturgemeinschaft. Sie verweigerten natürlich als Juden die christliche Taufe und damit waren sie außen vor. Die Juden waren ausgeschlossen aus der abendländischen Kulturgemeinschaft. Und dann kam es später, Jahrhunderte später, zum wirtschaftlichen Antijudaismus. Im Mittelalter wurde den Juden verwehrt, einen ordentlichen Handwerksberuf auszuüben. Auf diese Weise hat man sie förmlich ins Händler- und Bankgewerbe hineingedrängt. Sie konnten keine anderen Berufe ausüben. Handeln und Bankgewerbe. Es ist kein Wunder, dass heute das Großkapital weltweit in Händen von Juden ist. Hat man damals selbst angerichtet, indem man die Juden eben verwehrt hat, Handwerksberufe auszuüben. Und unserem Volk, den Deutschen, war es dann vorbehalten, noch eine dritte Spielart des Antijudaismus zu erfinden, nicht zu erfinden, aber auf die Spitze zu treiben, muss ich sagen, den sogenannten rassischen Antijudaismus. Das war dann vor allen Dingen im Dritten Reich und vielleicht ist es interessant für euch zu hören, dass dort ein gewisses Buch eine ganz verhängnisvolle Rolle gespielt hat, nämlich die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Dieses Buch war bereits 1935 von einem Gericht in Bern als Fälschung entlarvt worden. Dieses Gericht hatte öffentlich festgestellt, es ist eine Fälschung, die Protokolle der Weisen von Zion. Aber Hitler zitierte dieses Buch, diese Protokolle, in seinem Buch Mein Kampf ungezählte Male. Er berief sich in diesem Buch ständig auf die Protokolle der Weisen von Zion. Er wusste nicht oder wollte es nicht wissen, dass dieses Buch eine Fälschung war. Und es war ein verhängnisvoller Irrtum mit fatalen Folgen. In diesen Protokollen von Zion stand nämlich, dass einflussreiche Juden in Zürich um die Jahrhundertwende geplant haben sollten, Europa wirtschaftlich, politisch und rassisch zu vernichten. Das steht in diesem Buch Protokolle von Zion. Und Hitler nahm das ernst und sagte, aha, die Juden wollen Europa vernichten, die Juden sind der Untergang und deswegen müssen wir sie vernichten, sonst machen sie uns den Garaus. Dieses Buch ist übrigens heute in ungeheuer viele Sprachen übersetzt worden, sogar in Japanisch. Ein gewisser Japaner Uno hat ein Buch geschrieben, in dem er sich ständig auf diese Protokolle der Weisen von Zion beruft. Das hat in Japan inzwischen über 2 Millionen Auflage erreicht. Und überall auf der Welt, auch in Japan, haben wir heute wieder ganz starken Anti-Judaismus. Von den islamischen Ländern natürlich jetzt ganz zu schweigen. Also, so sehen wir religiösen, wirtschaftlichen, rassischen Anti-Judaismus. Gott züchtigte Israel schwer, aber er ließ es nicht umkommen. Und Deutschland musste das Antasten des Augapfels Gottes ebenfalls bitter bezahlen. Unsere Städte und Dörfer lagen in Trümmern 1945. Aber 3 Jahre später, am 14. Mai 1948, es war jetzt gerade 49 Jahre her, nächstes Jahr 50 Jahre, nur 3 Jahre nach Kriegsende, rief David Ben-Gurion bereits den neu gegründeten jüdischen Staat aus. 1897 hatte Theodor Herzl den zionistischen Weltkongress nach Basel einberufen. In der Folgezeit war Israel wiederholt Land angeboten worden. Es ging um eine National Home for My People, um eine nationale Heimat für Israel. Und Gott gab Israel dann sein Land, nicht wie vorgeschlagen in Südamerika, Uruguay war da im Spiel und Madagaskar in Afrika, nein, das lehnte man dankend ab. 1948 gab Gott seinem Volk wieder das Land Israel, das Land Abrahams, Isaaks und Jakobs. Für mich ist das ein einziges Wunder des Herrn. Aber wir dürfen jetzt nicht voreilig sein. Israel ist zwar nun fast 50 Jahre wieder in seinem Land, aber es gleicht im Augenblick dem Stadium von Hesekiel 37, 7 bis 8. Das heißt, Knochen, Totengebeine sind zusammengerückt, Knochen sind da, Sehnen, Fleisch, aber noch kein Geist. Israel ist wieder eine Nation, ist wieder in seinem Land. Knochen, Sehnen, Fleisch sind da, aber der Geist fehlt. Es ist noch nicht wieder mit Gott im Reinen, bis auf die wenigen tausende messianische Juden, die Christus erkannt haben. Noch kein Geist. Oder mit Römer 10 ausgedrückt, immer noch Eifer für Gott, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Sie lehnen immer noch Christus ab. Römer 10, 21 sagt, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen, widersprechenden Volk. Viele Juden sind religiös. Wisst ihr, wie die Juden heute Passafest feiern zum Beispiel? Heute, jetzt, in der Gegenwart? In Israel und auch in Amerika? Sie wissen, dass sie schuldig sind vor Gott. Sie sind religiös, aber sie haben keinen Tempel, sie können kein Passa-Lämmer darbringen. Da schlachten sie einfach ein Huhn und schwenken das tote Huhn über ihrem Kopf. Und das soll ihnen Sündenvergebung bringen. Sie sind religiös. Sie haben Eifer für Gott, aber nicht mit rechter Erkenntnis. So macht das der religiöse Mensch, der findet irgendwie Wege, seine Religion zu praktizieren. Er muss irgendwas tun, aber nicht das, was Gott in seinem Wort lehrt. Ob jemand unter uns ist, der vielleicht auch religiösen Eifer hat, aber nicht mit rechter Erkenntnis? Es gibt viele heute, die religiösen Eifer haben, in allen möglichen Religionen und Konfessionen und Denominationen und so weiter. Viele Menschen haben religiösen Eifer, aber religiöser Eifer an sich hilft überhaupt nicht, wenn nicht rechte Erkenntnis dazu kommt. Unser Bruder Horst hat vorhin erzählt, er war neuapostolisch, er hatte religiösen Eifer, aber es war nicht die rechte Erkenntnis. Und da musste Gott erst einen Weg mit ihm gehen, dass er zur Bibel kam und zu rechter Erkenntnis. Und darum, es gibt nur einen Weg zu Gott heute, und der ist über Christus. Vom Kreuz zeigt Gott uns den Weg nach Haus. Er geht über Golgatha. Es gibt keinen anderen Weg. Israel hat leider immer noch die Decke vor den Augen, und darum wird es noch ein drittes Totenfeld geben in der Geschichte Israels. Noch ein drittes Totenfeld. ...1959 hat schon Nasser, der ägyptische Staatspräsident, damals gesagt, er wird nicht eher ruhen, bis er den letzten Juden ins Meer getrieben hat. Nasser, er ist schon lange beerdigt, ja? Die Juden sind immer noch da. Gaddafi in Libyen. Khomeini ist tot. Aber inzwischen gibt es einen Rafsanjani und einen Khamenei, der religiöse Führer. Es gibt einen Arafat. Bitte, täuscht euch nicht in Arafat. Der Mann hat vor 30 Jahren mit schwer bewaffnet eine Gruppe von jüdischen Kindern niedergemetzelt. Er hat ungezählte Juden erschossen. Der Mann hat inzwischen den Friedensnobelpreis umgehängt bekommen und wird hofiert von allen Politikern. Täuscht euch ja nicht in diesem Mann. Wenn ihr das Grundsatzprogramm der PLO lest, da sind von 23 Punkten fast, also mehr als die Hälfte, gegen Israel gerichtet. Und es gibt dort keinen Frieden. Glaubt ja nicht diesen Schalmeiengesängen, dass dort unten bald alles geregelt ist. Noch ein paar Konferenzen, noch ein paar politische Gesandte darunter und dann ist alles unter Dach und Fach. Das gibt es nicht. Israel ist umgeben von einer 50-fachen Übermacht der arabischen Feinde. Ein Land nicht viel größer als der Schwarzwald und drumherum 50-fache Übermacht der Feinde. Warum kann es keinen Frieden geben? Die Araber haben drei Nationalheiligtümer. In Mekka ihr Zentralheiligtum, die Kaaba, dieser große schwarze Stein. In Medina die Wohnung Mohammeds, und in Jerusalem, den Zionsberg, weil nach dem Koran nach der Überlieferung soll Mohammed von dort zum Himmel geritten sein mit einem Pferd. Und darum werden sie nicht ruhen, bis sie den Zionsberg in Jerusalem ganz in ihren Händen haben. Und es gibt keinen Frieden. Was heißt das? Israel wird noch einmal ganz gewaltig unter Druck kommen. Ein drittes Totenfeld steht bevor. Davon sprechen alle Propheten und besonders unser Herr Jesus in der Ölbergrede in Matthäus 24. Aber zum Schluss, wie erreicht Gott sein Ziel mit Israel? Israel hat eine Zukunft. Römer 9 spricht von Israel in der Vergangenheit. Römer 10 spricht von Israel in der Gegenwart. Jetzt immer noch Eifer, aber keine Erkenntnis. Die Decke vor den Augen, sie erkennen Christus nicht. Römer 11 spricht von Israel in der Zukunft, vor allen Dingen der zweite Teil. Wie erreicht Gott sein Ziel? Nun, er macht es so, wie er es mit mir gemacht hat. So macht er es mit Israel. Wie hat er es mit mir gemacht? Als mir das Wasser bis zum Hals stand. Da habe ich mich bekehrt. Und wenn Israel das Wasser bis zum Hals stehen wird, dann werden sie den erkennen, in den sie gestochen haben. Den Mann mit den 5 Wunden, ihren Messias, den König Israels, den Erlöser der Welt. Mit anderen Worten ausgedrückt, Israel muss zuerst bankrott machen. Dann wird Gott den Heiligen Geist über sein Volk ausgießen, wie es der Prophet Joel verheißen hat. Ihr Lieben, ich habe schon einmal gesagt, der Heilige Geist verbindet sich ausnahmslos nur mit Bankrotteuren. Der Heilige Geist verbindet sich nur mit Bankrotteuren. Ich weiß, in dieser Welt ist ein Bankrotteur alles andere als angenehm und erstrebenswert, aber im Himmel werden mal nur Bankrotteure versammelt sein. Verlasst euch drauf. Nur Bankrotteure. Leute, die ihren Bankrott angemeldet haben vor Gott, die nichts mehr Gutes vorweisen konnten und bringen konnten, die als Sünder vor ihm standen, die eingesehen haben, sie sind Sünder, die einen Heiland brauchen. Darum geht's. Und genauso wird es Gott mit dem Judenvolk machen. Israel hat noch eine Zukunft. Und darum schreibt Paulus hier in Römer 11, Vers 25 und 26, die beiden Verse möchte ich noch lesen. Römer 11, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht selbst euch für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und dann wird ganz Israel errettet werden. Ganz Israel. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das wird kommen, dieser Tag. Ganz Israel wird errettet werden, wenn ihnen das Wasser zum Hals steht und sie rufen zu Jesus und ihn anerkennen als ihren Messias. Und das sehen wir, Gott hat die Sündengeschichte Israels zu unserer Heilsgeschichte gemacht. Israel ist jetzt verstockt, ist jetzt an die Seite gestellt, aber Gott hat sich uns als Gemeinde aus den Nationen erwählt, macht jetzt mit uns seine Geschichte, bis die Gemeinde eines Tages weggenommen wird von dieser Erde. Und dann wird Israel den erkennen, den sie abgelehnt haben, Christus ihren Erlöser, und dann zum Glauben kommen. Und Gott wird mit ihnen das Reich der 1000 Jahre hier auf dieser Erde aufrichten. Bevor ich eine letzte Folie der Zusammenfassung auflege, möchte ich mit den Worten Paulus hier Gott Ehre geben und anbeten. Paulus schließt nämlich seinen langen Teil über das Volk Israel, Römer 9, 10 und 11, diese langen drei Kapitel, mit einem Lobpreis. Als er die Geschichte Israels so hier dargestellt hat, geschrieben hat in dem Brief, da kann er nicht anders als über dieser Geschichte in einen Lobpreis ausbrechen, Gott loben und die Ehre geben, dass er mit diesem Volk zum Ziel kommt. Und das lesen wir in den Versen 33, Römer 11. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Gerichte über Israel! und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer hat das verstanden, was Gott davor hat mit seinem Volk? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn jetzt jemand aufgewacht ist wegen dem Amen, das war noch nicht der Schluss. Es ist dass die Geschichte Israels auch etwas mit uns zu tun hat. Denn Paulus schreibt, dass das, was diesem Volk geschehen ist, auch uns zum Vorbild geschehen ist. Das hat Modellcharakter. Wie Gott mit diesem Volk handelt, so handelt er auch oft mit einzelnen Menschen mit uns. Ich möchte das noch zusammenfassen. Wir haben gesehen, Israel ist erwählt. Erwählung soll immer demütig machen, niemals stolz. Und wenn du deine Erwählung und Berufung erkannt hast und festgemacht hast, indem du dich bekehrt hast, Christus angenommen hast, das darf uns niemals stolz machen. Niemals. Sondern im Gegenteil, demütig. Da kann man nur sagen, wer bin ich und was hat dich bewogen, dass du mich anderen vorgezogen? Den vielen, vielen, vielen anderen, die noch auf breiter Straße wandern. Was haben wir für einen Vorzug? Keinen. Zweitens, eine Haltung des Ungehorsams zieht immer Konsequenzen nach sich. Das sehen wir bei Israel, auch in unserem Leben. Eigene Gerechtigkeit errettet nicht am Tage des Gerichts. Religiöser Eifer ohne die richtige Erkenntnis ist wertlos, ganz gleich, wie stark er ist. Religiöser Eifer ist wertlos, wenn die richtige Erkenntnis nicht hinzukommt. Fünftens, der Weg in die Gegenwart Gottes führt über einen völligen Bankrott. Israel hat den noch vor sich. Ich hoffe, dass ihn viele von uns hinter sich haben und in diesem geistlichen Bankrott leben, geistlich arm, aber reich in Christus. Gott kann aus Israel oder auch aus unserem Versagen doch noch das Beste machen, weil Gott souverän ist und alles umgreift. Und siebtens, Gottes Treue in unserem Leben ist größer als alles. Das sehen wir in der Geschichte Israels und auch in unserem Leben. Wir machen manchmal ganz große Umwege und auch Versagen, aber Gottes Treue ist doch größer und er bringt auch uns zum Ziel, wie sein Volk Israel. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Herr unser Gott und Vater, wir danken dir angesichts der Geschichte Israels, dass du ein Gott bist, der in diese Welt hinein Geschichte macht. Danke, Herr, dass du ein Gott der Geschichte bist, der Heilsgeschichte, dass du einen roten Faden in diese Geschichte hinein verwoben hast, dass du zielstrebig bist, dass du Ziele hast, Pläne in deinem Herzen, einen Heilsratschluss. Und du führst ihn aus. Wir preisen dich, dass du der große, souveräne Gott bist, dass du mit deinem Volk Israel zum Ziel kommen wirst, auch wenn sie jetzt noch die Decke vor den Augen haben, wenn sie jetzt noch Eifer haben, aber falsche Erkenntnis, wenn sie Christus ablehnen. Es wird der Tag kommen, wo du dich über dieses Volk erbarmst. Herr, wir wollen für Israel beten, wir wollen dieses Volk segnen in deinem Namen. Ganz besonders die Judenchristen, die in Israel und weltweit leben. Danke, Herr, dass heute schon Mission in Israel getrieben wird, dass es Christen gibt, die dort wirken, auch Judenchristen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns diese Geschichte Israels recht sehen lässt vom Römerbrief, dass wir niemals meinen, dieses Volk ist bei dir abgeschrieben, abgehakt. Du wirfst nicht einfach Dinge weg. Du führst zum Ende. Du führst zum Ziel. Und lass uns auch diese Dinge für unser Leben heute gesehen haben. Gib, dass auch wir für uns persönlich die feste Gewissheit haben. Du hast uns erwählt. Du hast uns herausgerufen und du bringst uns zum Ziel. Lass uns in geistlicher Armut, reich in Christus, unseren Weg gehen. Und Herr, wenn einer unter meinen lieben Zuhörern ist, der noch nicht diesen Bankrott erlebt hat, der noch mit eigener Gerechtigkeit dahergeht, stolz, lass ihn zerbrechen vor dir und reich werden in Jesus Christus und dem Opfer von Golgatha. Amen.